Liebe Schwestern, liebe Brüder, lasst uns, bevor ich anfange zu predigen, gemeinsam beten, bitte. Lieber Herr Jesus, ich sage danke, dass ich heute hier stehen darf. Ich sage danke, dass ich durch deine Liebe auf diesen Weg gekommen bin, dass du in mein Leben gekommen bist, dass du mich verändert hast, dass du mich in eine Gemeinde geführt hast, eine Gemeinde Jesu Christi, wo wir mit Liebe die Botschaft Gottes für uns erfahren dürfen, wo unsere Herzen verändert werden dürfen, wo unser Leben verändert wird, wo unsere Familie verändert wird. Danke für diese Gnade. Danke, dass du in mein Leben gekommen bist und mir diesen Dienst gegeben hast. Ich weiß, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht heilig genug. Ich bin ein Sünder. Und doch, und trotz all dem, weil du für mich, für jeden Gläubigen, der dich angenommen hat, ans Kreuz gegangen bist, darf ich als Sünder hier stehen und dein Wort an die Gemeinde weitergeben. Und möge es durch den Heiligen Geist in den Herzen der Menschen wirken und das Reich Jesu Christi, das Reich des Vaters, möge wachsen durch das Wort. Die Gemeinde möge erstärkt werden und möge verändert werden. Wir brauchen das Wort. Wir brauchen das Wort als Licht in dieser Dunkelheit. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich bin noch ein bisschen sprachlos von diesem Film, weil er kurz gezeigt hat, was Jesus für uns getan hat. Das ist die rettende Botschaft, warum wir heute hier sind. Das ist die rettende Botschaft, warum wir Gemeinde Jesu Christi sind. Das ist das, was wir jeden Tag als Botschaft in unserem Herzen brauchen, damit wir nicht untergehen. Ich möchte erstmal Danke sagen, bevor ich anfange zu predigen. Danke dafür, dass ihr 2 Jahre für mich gebetet habt, dass ich diese Predigerschulung überraschenderweise durch Gottes Gnade erfolgreich absolviert habe. Er hat mir gezeigt in diesen 2 Jahren, dass es nicht unsere Fähigkeiten sind, auf die wir selbst bauen können. Alles, was wir haben, jede Gabe, jedes Talent, ist eine Gabe aus Gnade, aus Liebe. Ja, am Anfang habe ich gedacht, das ist kein Problem, du hast Medizin studiert, du hast Zahnmedizin studiert, du weißt, du kannst arbeiten, gibt diesen schönen Sitz, diesen schönen Witz, wo ist der Unterschied zwischen einem Juristen und einem Mediziner? Gibt dem einen ein Telefonbuch und der Jurist fragt, dann sagst du, auswendig lernen. Und da sagt der Jurist, warum? Und der Mediziner, bis wann? Und das ist der Unterschied. Wir können lernen. Wir können die Bibel auswendig lernen. Wir können alles das tun. Und wie oft sehen wir in unserem Leben, Menschen kennen die Bibel von vorne bis hinten. Die können dir jeden einzelnen Vers sagen. Und warum hat das Wort in manchen von diesem Leben keine Wirkung gehabt? Warum ist das Herz nicht so verändert, dass daraus resultiert ein Leben in Jesus Christus, ein Leben mit Werken? Ich sage danke dafür, dass ich diese 2 Jahre absolvieren durfte, für die Gebete, die ich gebraucht habe. Und ich sehe, dass ich heute aus Gnade hier stehe, weil Gott mich verändert hat, weil er mir gezeigt hat, dass ich ohne ihn nicht kann. Dass er unsere Herzen aufdeckt, was in unserem Herzen steckt. Er deckt auf und sagt, schau hin. Und manches von dem habe ich in meinem Stolz und meiner Arroganz zu sagen, ich kann das nicht sehen wollen. Ich habe ein gutes Jahr gebraucht, um das anzuerkennen. Und erst als ich gesehen habe, ja Herr, ohne dich kann ich nicht. Ja, ohne dich werde ich das nicht schaffen. Und wenn ich das schaffe, dann nur, weil du mein Herz geöffnet hast, dass ich diese ganze Kraft in mein Streben, meine ganze Kraft auch abends mich hinzusetzen und zu lernen, diese Hausaufgaben zu machen, diese Predigten zu schreiben, dass ich das nur schaffe, wenn du mein Herz erfüllst. Habe ich ein verstocktes Herz, wird dort nichts passieren. Und wann sind unsere Herzen verstockt? Unsere Herzen sind immer dann verstockt, wenn wir Jesus nicht wirklich unser ganzes Leben gegeben haben. Wenn wir nicht wirklich auf die Knie gegangen sind und wirklich Buße getan haben. Und wenn wir nicht gesagt haben, ich bin bereit, auf meine Fehler zu schauen. Und wie sagte Luther mal zu seinem Thema Stolz? Stolz ist das Kleid, was du als erstes anziehst, und Stolz ist das Kleid, was du als letztes ausziehst. Es ist das schwerste Thema, was wir haben, weil wir sind wer. Und wir dürfen lernen, dass wir nicht sind ohne den Herrn. Und wenn wir das verstanden haben, können wir dastehen, wo wir sind, und den Herrn verherrlichen, Licht in diese Welt bringen, mit dem, was wir tun, weil wir es mit Liebe tun, weil wir auf den Herrn schauen. Und der Herr ist das, was wir verherrlichen. Dem Vater allein gilt alle Ehre. Und auf der letzten Prediger, Amen. Auf der letzten Predigerkonferenz hatten wir einen Redner, einen hochdekorierten, der bei der IWF, also bei den Währungsgremien der weltweit führenden Banken, immer einer derjenigen ist, der dabei sitzt. Er ist überall da, er ist in Israel, um die Landesbank zu beraten, er ist in Luxemburg, er berät Brüssel, er berät Amerika in Finanzsachen. Er gehört zu sicherlich den Top 20 Leuten auf dieser Welt in Finanzangelegenheiten. Er ist Ältester einer Gemeinde in Bonn. Und als er in die Gemeinde reinkam, haben sich die Brüder und Schwestern überlegt, was wäre der beste Dienst für diesen Bruder? Und sie haben überlegt. Und sie haben gedacht, dass die Toiletten genau das Richtige für sie sind. Und er sagt, daran ist er gewachsen. Und mit dieser Aussage kann jeder sich selbst prüfen, wie er in dieser Situation sich gefühlt hätte. Ja, wir hätten, glaube ich, alle unser Thema gehabt. Aber der Herr Jesus, wir sind in der Gemeinde Jesus Christus, er verändert uns. Der Herr Jesus kommt in unser Leben. Stellt euch vor, es ist überall Dunkelheit. Und ich musste daran denken, als jetzt dieser Höhlenforscher tief unter der Erde verletzt wurde, Dunkelheit. Und ich habe gedacht, was passiert, wenn du in einer Höhle bist, das Licht geht aus, du weißt nicht mehr den Weg. Und wenn wir jetzt in den zweiten Petrusbrief reinkommen, da haben wir diese Zeilen, die vor meinem Predigttext stehen. Das ist der 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19. Und den möchte ich gerne noch vorweg mit euch lesen. Warum? Wenn wir in Dunkelheit sind, brauchen wir Licht, weil wir sonst nicht uns orientieren können. Wir brauchen Licht, damit wir den Weg finden. Und wir brauchen einen Führer. Bei vielen Wegen, wo sollst du abbiegen? Nach links, nach rechts. Und wir haben Jesus. Wir haben das Wort. Wir haben alles, was wir brauchen, um in dieser Dunkelheit zu existieren. Und davon spricht dieser Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Das ist das Alte Testament. Nicht nur die Propheten, sondern das gesamte Alte Testament. Und ihr tut da gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ohne das Licht an diesem dunklen Ort sind wir orientierungslos. Ohne das Licht finden wir auch den Weg nicht. Und wir warten auf diesen Moment, dass der Tag anbricht in der Dunkelheit. Und dieser Tag ist, wenn Jesus wiederkommt. Aber nicht nur, wenn er wiederkommt, das zweite Mal, sondern wenn er überhaupt zum ersten Mal in unser Leben kommt, weil wir auf die Knie gehen, weil wir ihn annehmen, weil wir bereit sind, uns ihm zu unterwerfen. Und dann bricht der Tag an. Und der Morgenstern geht auf in euren Herzen, schreibt er. Das ist Jesus, der stark wird, der lebendig wird, der strahlt. Dieser ewige Morgenstern. Und in diesen besonderen Situation, wir haben Dunkelheit, wir haben Licht, und in dieses Licht, die Gemeinde Jesu Christi, verkörpert das Lebendige, den lebendigen Jesus Christus. Hier wird das Licht gepredigt, hier wird vom Licht gesprochen, hier leben Menschen nach dem Wort Gottes. So sollte es sein. Und dann kommt im zweiten Kapitel die Warnung vor den falschen Lehrern. Und als ich das gelesen habe und ist mir so deutlich geworden, welche Katastrophe passiert hier eigentlich? Du bist in der Dunkelheit, du bist in der Finsternis. Und dann kommt jemand, der verändert was an dem Licht. Er zerstört es vielleicht sogar. Und das in der Gemeinde Jesu Christi, da wo Licht sein sollte. Was würde denn jeder von uns machen, genau in dieser Situation? Er würde darauf achten, dass das Licht nicht verloren geht. Aber wenn mir gar nicht bewusst ist in diesem Moment, dass ich dieses Licht brauche, weil ich mich schon daran gewöhnt habe, weil ich denke, ich habe Tag, Jesus ist mein Leben gekommen. Wir brauchen das Wort jeden Tag. Und jetzt möchte ich mit euch in diesem Zusammenhang kurz den ersten Teil der Predigt zusammenlesen. Das ist 2. Petrus 2, Vers 1 bis Vers 3. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihren Willen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie mit euch betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Dieses Problem des Irrlehrers, der in die Gemeinde kommt, hat es immer wieder gegeben. Die ganze Kirchengeschichte ist da voll von. Das waren die ersten Christen. Und Petrus schreibt diesen Brief quasi in der Situation, kurz vor seinem Tod. Er weiß, sein Ende steht kurz bevor. Er hat geschrieben: Wie komme ich zu der Allliebe? Wie komme ich zu der Liebe zu allen Menschen? über die Tugend, über die Erkenntnis, über die Selbstbeherrschung, über das standhafte Ausharren, über die Gottesfurcht zur Bruderliebe und über die Bruderliebe zur Liebe zu allen Menschen. Er hat geschrieben, ganz deutlich, was das prophetische Wort ist, dass er Zeuge davon ist und er Zeuge auf dem Berg geworden ist mit Jakobus, zusammen mit Johannes, Zeuge davon geworden, wie Jesus verherrlicht wurde. Und er hat gehört, wie Gott gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und diese Stimme hörten sie vom Himmel her. Und all das mit dem Wort des prophetischen Wortes des Alten Testamentes wurde lebendig in Jesus Christus und es ist unser Licht auf diesem Weg. Es wurden viele Prophezeiungen und Weissagungen getan. Und jetzt gibt es Menschen, die lehren von Jesus Christus, von dem Glauben. Und wir sitzen hier, und das ist ganz interessant, ich habe die Predigerschulung absolviert, also beendet. Ich spreche von der Bibel. Und das, was ich hier predige, das sollten wir immer überprüfen. Petrus sagt, und Paulus, sie warnen die Gemeinde von damals davor, dass das passieren wird. Sie sind Zeugen. Mehr Beobachter, genauere Informationen, Live-Zeugen, lebendig Jesus Christus, 3 Jahre miterlebt. Paulus, stark im Glauben. Und er sieht, womit er in den Gemeinden kämpfen muss. Mit der Welt. Die Leute kommen aus der Welt, hören von dem Glauben und sagen ja in unserem Herzen. Und wie oft bleiben wir auf diesem Weg und fangen an, in diesem Weg links und rechts eigene Elemente dazuzubringen. Es passiert schnell in unserem Leben. Und ich sage mal, wir haben die Gnade heute, dass wir eine Bibel vorliegen haben, dass wir das Wort vorliegen haben, mit all seinen Wahrheiten. Und Paulus warnt seine Brüder aus Ephesus, die er zu sich nach Milet gerufen hat, und fordert sie auf, sich um die Brüder und Schwestern im Glauben zu kümmern, sich um die Gemeinde zu kümmern. Er fordert auf die Gemeinde zu achten und sie zu behüten. Das gilt damals wie heute. Diese Aufforderung. Es ist ein von Gott gegebener Auftrag an die Gläubigen in Jesus Christus. Achtet und behütet einander. Und wir lesen in Apostelgeschichte 20, 28, und ich lese das kurz vor. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein Blut erworben hat. Wir haben in diesem Film sehr gut gesehen, was Jesus gemacht hat und welche Liebe dort war und welche Rettungsbotschaft da war. Kurz, knapp, sehr einprägsam. Und wir wissen, dass sein Blut uns erlöst hat. Und warum ist das so wichtig? Weil sowohl Petrus als Paulus damals die Erfahrung gemacht haben und wussten, was ihr Lehrer oder hier auch als Wölfe genannt unter den Schafen anrichten können. Es wird formuliert in der Apostelgeschichte 20, Vers 29 und 30, also weitere Verse. Vers 29, denn das weiß ich nach meinem Abschied, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihrer Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und ich zitiere hier noch kurz Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und einen Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Wir müssen bewahren. Wir müssen uns dieser Gefahren bewusst sein. Denn es hat immer wieder falsche Apostel gegeben, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleidet haben, so sagt es die Bibel. Das ist nicht nur das Problem der Gemeinde, der jungen Gemeinde. Im Alten Testament haben wir das auch. In Jeremia 14,14 wird nur kurz angesprochen. Da sagt Jeremia, da sprach der Herr zu mir, diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nicht zu ihnen geredet. Sie weissagen eure Lügengesichte, Wahrsagerei, Hirngespinste, Einbildung ihres eigenen Herzens. Und dann müssen wir einfach eins feststellen, wir müssen mit dem Wort heute vergleichen. Und im 1. Johannes 4,1 steht deswegen die Aufforderung, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Wir erinnern uns, dass in diesem Abschnitt Petrus ganz deutlich formuliert hat und die Gläubigen aufforderte, an einem gewissen prophetischen Wort festzuhalten. Warum? Weil diese falschen Propheten die Majestät und die Wiederkunft Christi leugnen. Sie waren nicht auf dem Berg der Verklärung, wie Jakobus und Johannes. Sie nicht. Wem sollen wir glauben? Wir wissen heute, wem wir glauben sollen. Wir haben die Schrift. Aber wir haben auch immer wieder die Schriftauslegung. Und hätte es nicht solche Schwierigkeiten bei der Schriftauslegung gegeben, wir hätten nicht solche Kämpfe in der Kirche Jesu Christi gehabt über 2000 Jahre. Petrus ermuntert deshalb die Gemeinde der Gläubigen, dieses prophetische Wort zu bewahren. Das gilt für die damals wie für uns auch heute. Und zwar zu bewahren wie ein Licht in der Finsternis. Und hier sind nicht nur die prophetischen Bücher des Alten Testaments gemeint, sondern das komplette Alte Testament und für uns heute auch das Neue. Das, was er geweissagt hat, das, was er hier Licht genannt hat, der Tag bricht an und der Morgenstern geht auf, ist Jesus Christus. Dieses Licht ist Symbol. Ein Symbol, ein Bild für die Bibel, für das Wort und die Wirkung in der heutigen Welt. Wir sollen das festhalten. Denn dieses Licht, dieses Wort hat Umgestaltungskraft in unserem Leben. Als wir es angenommen haben, hat es uns verändert. Als wir Jesus Christus angenommen haben, ist der Heilige Geist in unser Herzen eingezogen und hat angefangen, die Arbeit zu beginnen, uns zu verändern. Dieser Morgenstern hat uns den Heiligen Geist gesandt, damit wir in der Wahrheit, in der Erkenntnis erbaut werden, dass unsere Sünden aufgedeckt werden und wir zu ihm kommen können, auf dem Weg bleiben können. Und die Bibel sagt ganz deutlich dazu, die vollkommene, aber begrenzte Offenbarung wird Jesu Christi, wird ersetzt, wenn er wiederkommt, durch seine vollkommene und vollständige Offenbarung. dann wird die Schrift erfüllt sein. Bis zu diesem Zeitpunkt warten wir darauf, harren wir darauf. Die Bibel sagt, der Herr ist nahe. Wir haben keine Erkenntnis, wann dieser Moment kommt. Und in dieser Situation hat die Gemeinde mit falschen Propheten zu tun, die heimlich verderbliche Sekten einführen. Das heißt, die sogenannte selbstentworfene Lügengebäude entwickeln. Und das war damals, wenn wir das in Griechenland hatten, jeder hatte einen Glauben, es gab die Philosophen, es gab Anhängerschaft. Und das bedeutete, jeder, der Anhängerschaft hatte, hatte was? Anerkennung, hatte Macht. Und das war wichtiger als die Erlösungsbotschaft von Jesus Christus. Und indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Die größte Sünde. Jesus ist gekommen, um unsere Seelen zu retten. Und sie haben dieses Erlösungswerk verleugnet. Sie haben Herrn Jesus Christus gelästert. Und Petrus sagt, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Das Gericht ist schon bereitet. Und das ist der eine Bereich, der falsch lehrt. Der hat seinen Weg schon verändert. Der hat sein Gericht schon vorbereitet. Das Gericht wartet schon auf ihn. Aber für die anderen, die ihm nachfolgen, die etwas glauben, die abwandeln und hinterherlaufen, sie sind verführt worden. Und wenn ich im Namen Jesu Christi hier vorne stehe und von Jesus Christus spreche, dann geht es immer darum, dass Gott sein Wort benutzt, um unsere Seelen zu retten. Unsere Seelen sollen gerettet werden. Und diese falschen Lehrer machen was? Sie führen uns von diesem Rettungsweg weg. Und dieser Rettungsweg, wir kennen dieses Bild von dem schmalen und dem breiten Weg. Wir denken, wir wären auf dem schmalen Weg und sind eigentlich durch die falsche Botschaft auf dem breiten Weg. Wir denken, wir sind auf dem sicheren Weg, weil wir ja gesagt haben, irgendwie ist in unserem Leben Jesus Christus eingekommen. Aber eigentlich haben wir den Weg verloren. Wir sind da nicht mehr die gehorsamen Knechte. Wir sind nicht die, die die Herrschaft Christi in ihr Leben gelassen haben und ihm wirklich folgen. Stattdessen folgen wir dem Fleisch, der Gewinnsucht, dem Geld. Wir folgen all dem, was wir glauben, dass es wichtig für unser Leben ist. Wir führen unser Leben. Es ist nicht unser Leben. Wenn wir wahrhaft Jesu Christi angenommen haben, dann ist es nicht mehr unser Leben. Ja, wir sitzen dort und machen unseren Alltag. Aber da, wo wir stehen, sind wir Licht für Jesus Christus. So sollte es sein. Und wir lernen jeden Tag, ich kann das von mir sagen, jeden Tag aufs Neue muss ich mich korrigieren, muss meine Sünden vor Jesus tragen. Jeden Tag aufs Neue. Aber ich weiß, er hat meine Sünden, meine vergangenen, meine gegenwärtigen, meine zukünftigen Sünden mit schon ans Kreuz genommen. Er hat mich befreit. Und wie wir das Bild der Waschung der Füße kennen aus dem Obergemach, wo er Petrus ganz deutlich sagt, du brauchst nicht ganz gewaschen zu werden, du bist schon gewaschen, du bist schon gereinigt. Aber wir müssen uns reinigen mit dem, was uns alltäglich verunreinigt. Das bedeutet, dass wir sehr viel Bewusstsein an den Tag legen müssen. Wir brauchen das wahre Wort, wir brauchen die Orientierung auf das Wort und wir brauchen die Predigt, wir brauchen die Brüder, die Schwestern, die in einem klaren, reinen Glauben ihr Leben leben. Schaffen wir das alle? Ich glaube nicht. Ich gucke auf mich und ich sehe, dass ich täglich falle. Aber ich weiß, die Gemeinde Jesu Christi, sie hat alles bekommen, sie ist gesegnet und der Herr baut die Gemeinde und führt uns zurück in die Gegenwart. Und was machen diese falschen Lehrer? Sie machen aus Habsucht, werden sie ihre Worte so wählen, weil sie davon finanzielle Vorteile haben. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Und dann zeigt Petrus auf, dass die Verderblichkeit der Menschen immer ein großes Thema gewesen ist. Er kommt im Vers 4, das lese ich mit euch jetzt bitte bis zum Vers 9. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als Achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und auch die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie künftigen Gottlosen zum Warnenbeispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er mit Ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren, für den Tag des Gerichts. Er schreibt hier, denn wenn Gott schon die Engel nicht verschonte, er spricht hier deutlich von Satan und den Engeln, die vorbereitet sind für das ewige Gericht, die sich erhoben haben, die gegen ihn sich aufbegehrt haben, die versucht haben, aufzustehen und Rebellion zu üben. Für sie ist das Gericht vorbereitet. Dann wird für die falschen Lehrer, für die, die nachfolgen und das Falsche in dem Geist und in dem Herzen in die Gemeinde bringen, auch das vorbereitet sein. Wenn Gott Sodom und Gomorra als warnendes Beispiel für die Gottlosen vollständig auslöschte, die ganze Gegend und die kleinen Städte drumherum, glauben wir heute noch, dass Gott dieses Gericht auch heute vollziehen würde? Er hat Lot gerettet. Ja, unsere Hoffnung beruht auf dem Verhalten Gottes, als er den gerechten Lot, dessen Seele, so wie er das so schön beschreibt, so gelitten hat, in dieser Dunkelheit, trotz seiner geistlichen Schwächen, rettete. Und seine Familie. Leider nicht alle aus seiner Familie, denn wir wissen, dass seine Schwiegersöhne über ihn gelacht haben und ihn nicht ernst genommen haben. Die Welt sieht diese Beispiele, sieht diese Worte nicht so. Wir lachen vielmals über Ankündigung und wir glauben vielleicht auch nicht mehr, dass das Gericht Gottes heute auf dieser Erde präsent ist und kommt. Ich glaube, dass wir dies in vielen Bereichen nicht sehen. Aber Gott ist ein gerechter Gott, vollkommen gerecht. Und wäre er vollkommen gerecht, würden wir alle tot sein. Sein Rettungsweg für uns, damit seine Liebe vollkommen in uns werden kann, ist Jesus Christus. Es ist unser rettender Weg. Und nur, wenn ich diesen Weg auch wirklich in meinem Leben annehme und die Herrschaft, nicht wie das die falschen Propheten versuchen, die Herrschaft Jesu Christi auszusetzen. Nur dann wird mein Leben auch gerettet werden können. Gott rettet die Seinen. Petrus schreit diese Gerechtigkeit und Güte barmherzig Gottes so wunderbar heraus. Denn Lot war aufgrund seines Glaubens an den wahren Gott errettet. Er hatte diese Gerechtigkeit durch Gnade, durch Glauben wurde ihm das zugerechnet, genau wie Abraham diese Gerechtigkeit. Ja, Lot war von geistlicher Schwäche. Er gab sich der Unmoral hin. Ja, die Trunkenheit oder die Trunksucht war auch ein Thema, wie wir das auch weiter lesen können. Ja, auch sein Herz hing an Sodom, aber er hasste auch diese Kultur. Er schützte die zwei Boten Gottes. Er hat seine Töchter gegeben, damit seine Gäste nicht behelligt werden, nicht angegriffen werden. Er gehorchte dem Herrn, als er in Sodom nicht zurückguckte. Er gehorchte. Wir wissen auch, was seiner Frau passierte, die trotz aller seiner Warnung nicht gehorchte. Ihr Herz hing an Sodom. Sie hat sich umgeschaut. Sie guckt auf das alte Leben und sagt, was sie da verlassen hat. Ein schönes Bild. Wir haben Jesus Christus, wir haben ihn angenommen in unserem Leben und dann denken wir mal, oh, was haben wir früher alles Gutes gemacht? Wir haben früher Sport treiben können, wir haben früher Freizeit gehabt, wir haben. Ja, wir haben vieles gehabt. Aber wenn der Herr in unserem Leben geworden ist, wahrhaftig Herr geworden ist, dann muss sich in unserem Herzen etwas verändert haben. Dann wird sich in unserem Herzen etwas verändert haben. Und da, wo wir das Gefühl haben, es ist vielleicht in meinem Herzen nicht wirklich so wahrhaftig Jesus Christus Herr, dann haben wir jederzeit die Möglichkeit, auf die Knie zu gehen, jederzeit Buße zu tun und vor den Herrn zu kommen. Liebe Schwestern und Brüder, ihr sitzt hier, weil ihr das Wort hören möchtet. Ihr sitzt hier, weil ihr zur Gemeinde Jesu Christi gehört. Ihr seid hier, weil Gott mit euch einen Plan hat. Aber wenn wir sein Wort gehört haben, wenn wir seine Gesetze gehört haben, dann können wir hier nicht sitzen und es ignorieren. Das ist wie offene Sünde. Das ist wie offene Rebellion. Das ehrt nicht Gott. Es verlästert Gott. Es leugnet Gott. Es ist der falsche Weg. Ja, Lot war geplagt. Lot war zutiefst betrübt. Er war gequält über das unmoralische, frevelhafte, lasterhafte Verhalten der Bewohner von Sodom und Gomorra. Seine Seele erlebte das Verhalten jeden Tag und war gequält. Es ist ein großes Problem. Es ist genau das, was wir erleben in dieser Welt. Es sind Strafankündigungen. Und er zeigt, die Strafe wird immer kommen. Aber Gott ist auch ein gerechter Gott. Lot hat sich in dieser Welt hingegeben. Ja, seine Seele war gequält. Wir leben in dieser Welt. Und am Arbeitsplatz, wo wir keine Christen haben, da, wo wir Sport treiben, da, wo wir in Kneipen gehen, wenn wir in Kneipen gehen, wenn wir in Diskotheken gehen, wenn wir auf ein Vereinstreffen gehen, wenn wir überhaupt dorthin gehen sollten, dann erleben wir Welt, erleben wir Dunkelheit, erleben wir, wie lasterhaft diese Welt auch ist, wie sie umgeht mit Menschen und sich wundert, warum Menschen so durcheinander kommen. Und wir sind als Gläubige, sind wir schockiert von dieser Welt? Über die sich ausbreitende Sünde, es wird immer schlimmer in dieser Gesellschaft und manchmal sogar in den Gemeinden, was da alles zugelassen wird. Die Sünde grassiert überall. Die Sünde ist überall aktiv, weil der Satan nicht schläft. Er ist Herr und Herrscher dieser Welt. Wir leben in dieser Welt und können, erinnert euch an das Licht, es ist überall Dunkelheit und wir haben Licht und wir haben den Weg in Jesus Christus und nur in ihm. Und wer glaubt, dass er in dieser Welt bestehen kann und ein bisschen Licht würde ihm helfen, der folgt eher diesen falschen Propheten, die die rettende Botschaft verändern und ihr die Kraft nehmen, ihr die Rettung nehmen, ihr die Wahrheit nehmen. Wie oft arrangieren wir uns mit Menschen oder mit Situationen? Hassen wir die Sünde überhaupt so stark, dass wir von ihr fliehen, weglaufen, mit ganzer Kraft? Oder lassen wir sie zu, ach, da kommen wir schon mit zurecht, oder schauen nicht so genau hin? Ja, es sind unsere Probleme an jedem alltäglichen Tag. In jedem Alltag, in jedem Tag erlebe ich diese Herausforderung, ich für mich persönlich. Ja, und ich komme manchmal an die Grenzen, auch in meinem Beruf. Und ich weiß, vielleicht werde ich meinen Beruf auch irgendwann oder meinen Job verlieren. Aber ich weiß, Gott wird auch diesen Weg gestalten. Und dann die rettende Botschaft. Er sagt, trotzdem, Gott rettet die Gottesfürchtigen aus der Versuchung, aus den zerstörerischen Angriffen des Satans. Bevor das heftige Gottesgericht über die Gottlosen ergeht, werden die Gottesfürchtigen gerettet werden. Die Ungerechten werden aufbewahrt wie Gefangene, die auf ihr Urteil warten. Dieses Urteil wird sie in ihr ewiges Gefängnis verbannen. Das endgültige Gericht der Gottlosen ist das Gericht am großen weißen Thron, wie es die Offenbarung in Kapitel 20, Vers 11 bis 15 sagt. Und das möchte ich gerne kurz mit euch lesen. Es ist sehr interessant, wenn ihr das 19. Kapitel lest in der Offenbarung. Da wird vieles darüber gesagt, wie das ablaufen wird. Es ist auch der Sieg über die falschen Propheten. Wir kommen zur Offenbarung, Kapitel 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Das ist der Tod der Seele. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Spätestens jetzt wissen wir, dass wir keine Wahl haben. Vielleicht bringt es uns näher, vielleicht verändert es uns in unserem Herzen. Nicht ich, nicht das, was ich hier sage, verändert. Gott eröffnet die Worte. Gott öffnet mit den Worten unsere Herzen. Ja, unsere Werke. Es geht nicht darum, was wir tun. Ja, die Werke sind entscheidend. Aber es geht nicht um Werkgerechtigkeit. Es geht darum, was in unserem Herzen ist, was verändert wurde, was Jesus in unserem Leben bewirkt hat. Und wenn er Herr in unserem Leben ist, wird unser Herz uns leiten und wird uns zu Werken führen, die Gott ehren. Ja, es wird viel passieren, wenn wir falsche Propheten in unserer Gemeinde zulassen. Wenn wir in der Gemeinde, wie Petrus das geschrieben hat, in der Gemeinde überhaupt es zulassen. Wenn wir nicht klären, wo wir unsere Unsauberkeiten in unserer Vorstellung vom Wort haben. Aber lasst uns zusammensetzen. Lasst uns das Wort studieren, wie er sagt. Und wir finden die Wahrheit für uns. Und wir brauchen die Hilfe von Bruder und Schwester, damit falsche Propheten, falsche Meinungen, falsche Nachfolge nicht zum Untergang führen. Was Gott vorhat, das weiß er nur alleine. Ich weiß nur, dass wir hier sind, als Gemeinde Jesu Christi, dass wir in ihm, wie wir den Film eben gesehen haben, die rettende Botschaft haben, dass der alles aufbaut, der sein Leben gegeben hat, sein Blut gegeben hat, um uns zu retten. Er hat uns die Wahrheit gegeben. Er hat Männer ausgesandt, die Jünger, das Wort in diese Welt zu bringen. Und wir erinnern uns, wie er sagt, nach Jerusalem, nach Judäa, nach Samarien und in die ganze Welt. Wir sollen diese frohe Botschaft jeden Tag, auch in unserer Familie, in unserem Arbeitskreis, da, wo wir sind, den Menschen mitgeben. Warum? Weil wir verstehen müssen, dass unsere Werke die Werke sind, Jesus Christus zu verkündigen und den Seelen zu sagen, du hast einen Weg zur Rettung, da gibt es jemanden. Gottes Sohn ist auf diese Erde gekommen und der Gottvater hat seinen Sohn nicht verschont, hat ihn auf diese Erde gegeben, um uns zu retten, unsere Seele zu retten, damit dieser Moment des Gerichtes, da wo dieser zweite Tod, wie das hier so schön beschrieben wurde, stattfindet. Das ist die Entscheidung, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Wo verbringst du deine Ewigkeit? In der Gemeinde Jesu Christi gehe ich davon aus, dass wir im Herzen alle auf Jesus schauen und wahrhaftig ihm folgen. Und aus meinem Leben weiß ich, ja, ich muss mich korrigieren. Ich schaue auf Jesus. Und hoffe, dass die Gemeinde Jesu Christi einander trägt auf diesem Weg zum ewigen Jerusalem. Damit wir, wenn wir vor diesem Gericht stehen, alle dieses Bürgerrecht im Himmel haben und ewig unseren Herrn und Gott loben und preisen können in Ewigkeit. Amen. Lasst uns noch bitte gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, du bist Herr in unserem Leben, du bist das Haupt der Gemeinde Jesu Christi, deiner Gemeinde. Du weißt, wessen Name im Buch des Lebens steht. Du weißt, in wessen Leben du kommst. Du weißt, wer in seinem Weg Schwierigkeiten hat. Aber deine Liebe ist so groß, dass du unsere Herzen öffnest und uns führst zu dir. Ja, wir brauchen manchmal die Erkenntnis, dass wir Sünder sind. Wir müssen erkennen, dass wir unwürdig sind. Wir müssen erkennen, dass wir mit unserem Verhalten manchmal dich beschämen. Und ich bitte um Verzeihung, wenn ich mit meinem Leben, mit dem, was ich tue, dich beschäme, wenn ich das Kreuz verleugne, wenn ich das Kreuz besudle dadurch, dass ich die Wahrheit verändere. Und Herr Jesus, ich bitte dich, da, wo wir die rettende Botschaft wissen und sie vergessen haben, sie wegdrücken, sie nicht wahrhaben wollen, rette diese Schwestern und Brüder, rette die Menschen und die Seelen, dass sie den Weg finden. Du bist ein großer, gütiger Gott. Wir haben gehört, dass deine Gerechtigkeit vollkommen ist, aber wir brauchen auch deine vollkommene Liebe. In Jesus haben wir diesen Weg. Herr Jesus, öffne unsere Herzen. Bewahre uns vor dem falschen Weg und führe uns auf den schmalen Weg zum ewigen Jerusalem. Und möge die Gemeinde Jesu Christi, unsere Gemeinde Gnade, eine Gemeinde sein, die sich umeinander kümmert und nach außen geht und diese Botschaft trägt. Die verhindert, dass Bruder und Schwester fallen. Wir werden es nicht verhindern können, aber wir sind da, weil du, Herr Jesus, in unseren Herzen diese Liebe entwickelst. Und ich sage danke für diese Liebe. Ich sage danke für diese Botschaft. Und führe uns auf den rettenden Weg, damit wir, wenn wir vor dem Gericht stehen, hindurchgehen können zum ewigen Leben in der Wahrheit, dass du Gottes Sohn bist, dass du der Weg bist, die Wahrheit und das ewige Leben. Amen.